ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema 150 Jahre Bayreuther Festspiele, immer noch eine deutsche Kulturinstitution. Herzlich willkommen, am Mikrofon ist Bernd Künzig. Sie sind die Mutter aller Musik- und Opernfestspiele, die Bayreuther Richard Wagner Festspiele. Vor 150 Jahren wurden sie vom Komponisten Richard Wagner ins Leben gerufen. Die Geschichte der Festspiele ist eine wechselvolle, zu einem gewissen Teil auch Spiegel der zwiespältigen Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Damit vielleicht auch so etwas wie ein Staatsfestival. Nach wie vor werden die Bayreuther Festspiele diskutiert und das nicht nur unter künstlerisch-musikalischen Aspekten, sondern auch und gerade in den letzten Wochen wieder unter politisch-historischen Gesichtspunkten. Kunst und Politik gingen und gehen in Bayreuth oft Hand in Hand. Das war allerdings auch schon die Absicht ihres Gründers Richard Wagner. Über diese Aspekte der Festspiele in ihrem Jubiläumsjahr wollen wir heute sprechen. Zugeschaltet aus Wien ist der Komponist Bernhard Lang. Er führt Wagner und sein Werk in die komponierte Gegenwart mit seinem neuen Musiktheaterwerk Brünnhilde brennt, das im Rahmen der Bayreuther Festspiele am 3. August konzertant in Bayreuth uraufgeführt wird. Ein Hallo nach Wien.
Hallo.
Bei uns ist Stefan Mösch, Professor für Ästhetik, Geschichte und künstlerische Praxis des Musiktheaters an der Musikhochschule Karlsruhe. Gerade frisch erschienen ist von ihm die Geschichte der Bayreuther Festspiele, Bayreuth als Theater, unterwegs zu einer Festspielgeschichte. Herzlich willkommen.
Freut mich sehr, dabei zu sein.
Mit der finnischen Sopranistin Camilla Nylund, einer der ganz großen Wagner-Sängerinnen heute und in diesem Jahr auch wieder auf dem grünen Hügel. Hallo Frau Nylund und schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben während der Fidelio-Proben in München bei den Opernfestspielen. Also diesmal kein Wagner. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Ich fange gleich mal ein bisschen allgemein in die Runde gefragt an, bevor wir uns da auf die Bayreuther Festspiele vertiefen. Was bedeuten Ihnen denn jetzt persönlich diese Festspiele? Ist das Leidenschaft oder Pflicht, Bekenntnis oder künstlerischer Alltag, Frau Nylund?
Ja, was soll ich denn sagen? Ich meine, ich bin eine leidenschaftliche Sängerin und mache das seit über 30 Jahren. Und für mich geht natürlich ein Traum in Erfüllung, dass ich jetzt alle drei Brünnhilden diesen Sommer bei den Festspielen machen kann. Und 150 Jahre Bayreuth, ich meine, das ist schon eine Zahl, die man erst mal schaffen soll, würde ich sagen.
Und wie ist es für Sie, Bernhard Lang?
Naja, das ist zweifelsohne ein Teil der europäischen Kulturidentität, so wie die Salzburger Festspiele oder Donaueschingen oder die Wiener Festwochen. In der Hinsicht natürlich auch für mich wichtig und eine Reflexionsfläche. Natürlich auch für mich als zeitgenössischen Musiker enthalten die Bayreuther Festspiele von der Idee ihres Gründers ausgehend auch die Idee der Zukunftsmusik.
Und Herr Mösch, wie ist es für Sie?
Naja, ich bin da geboren in Bayreuth, da wächst man hinein. Das war schon bei Richard Wagner so, dass Schülerinnen und Schüler als Statisten mitmachen durften bei diesem Festspielhaus. Und bei mir war das erste Erlebnis dort die Tristan-Generalprobe 1976 mit Carlos Kleiber und Katharina Ligenza. Das vergisst man nie und ich dachte, so geht Oper und musste dann erst lernen, dass sie auch anders funktioniert. Man muss sich dann natürlich, wenn man so nah dran ist, auch davon wieder abstoßen. Und deswegen habe ich ganz bewusst für meine Dissertation einen Komponisten ausgesucht, der Anti-Romantiker war und in den 1920er Jahren sozialisiert wurde künstlerisch, nämlich Boris Blacher. Und erst dann kommt man wieder zu Wagner zurück, aus einer Nähe, die sich nicht verstecken muss, weil sie nicht zur Identifikation neigt, aber auch aus einer Distanz, die ganz unverkrampft bleiben kann, weil sie aus der Vertrautheit mit dem Gegenstand kommt.
Das haben Sie schon von Tristan und Isolde, Katharina Ligenza gesprochen. Das würde mich jetzt mal interessieren, Frau Nylund. Kennen Sie die Aufnahme? Haben Sie das gehört? War das für Sie wichtig? Sie haben ja in Bayreuth auch die Isolde gesungen.
Ich weiß natürlich, wer die Katharina Ligenza ist und war als Sängerin. sie lebt ja noch. Und ich weiß nur, dass Christian Thielemann ein großer Verehrer von der Frau Ligenza ist. Und er hat mich jetzt auch darauf aufmerksam gemacht. Also für ihn gehe ich in diese Tradition weiter mit meinem Gesang, was die Frau Ligenza gemacht hat oder wie sie die Rollen angelegt hat und auch wie sie die Stimme benutzt hat. Und das macht mich natürlich auch sehr stolz, wenn man große Vorgängerinnen gehabt hat und man ist jetzt selber da und kann auch seinen eigenen Stempel drauflegen.
Ja, das finde ich sehr spannend, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, auf Wagner-Stimmen in Bayreuth, welche Funktionen die da hatten, wie die ausgebildet worden sind, beziehungsweise wie die Situation heute dann ist. Jetzt sind die Bayreuther Festspiele aber in ihrem Jubiläumsjahr ja ein bisschen in die Schlagzeilen geraten und das jetzt gar nicht so aus künstlerisch-musikalischen Gründen, sondern es geht ein bisschen um ein historisches Politikum. Die Sache ist bekannt. Es geht da um die Einladung von Michel Friedmann als Redner, der am Eröffnungswochenende über den Antisemitismus bei Richard Wagner sprechen sollte. Das kann man auch jetzt nicht verschweigen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Und dann gab es eben diese Ausladung aus Sicherheitsgründen, vorgeblichen Sicherheitsgründen, obwohl diese Veranstaltung bislang eigentlich gar nicht annonciert wurde. Das ist eher, würde ich jetzt mal sagen, mehr eine organisatorische Panne als jetzt eine politisch motivierte Angelegenheit gewesen. Die Sache ist mittlerweile beigelegt. Er wurde wieder eingeladen von Katharina Wagner und soll nun auch an diesem Eröffnungswochenende sprechen. Mich interessiert jetzt auch gar nicht so sehr die Causa Friedmann en Detail. Sie zeigt natürlich nur etwas, dass diese Festspiele dann doch auch immer ein bisschen politisch aufgeladen sind, vor allen Dingen von ihrer Geschichte. Und man kann die natürlich auch gar nicht vom Werk trennen und natürlich auch nicht von diesem Ort. Das hängt an diesem Ort natürlich auch dran. Jetzt ist die Frage, wie gehen Sie jetzt mit dieser Ladung um? Also spielt das überhaupt eine Rolle? Vielleicht Bernhard Lang, weil Sie ja jetzt ein neues Stück gemacht haben, das ist auch eine kritische Auseinandersetzung auch ist mit Wagner, Brünnhilde Brennt. Spielt sowas eine Rolle heute noch? Also jetzt auch in der kompositorischen Auseinandersetzung?
Natürlich, wenn man Wagner studiert, und das habe ich über Jahrzehnte getan, dann stoßt man auf dieses Faktum und auf diese Problematik und auf diese politische Schere, die da enthalten ist im Werk. Und in meinem gemeinsamen Projekt mit Jonathan Mese, der Parzefuhl, ist mir das ganz besonders, also in diesem Spätwerk ist mir das ganz besonders zu Bewusstsein gekommen. Und je genauer man die Texte liest, sieht man immer deutlicher, wie politisch aufgeladen das Ganze tatsächlich ist, und man spürt latenten Hass. Man spürt wirklich auch einen Widerwillen. Das ist nicht sehr schön zu sehen. Und ich würde auch einen zweiten Punkt noch erwähnen, und das ist die Frauenrolle. Wenn man im Parsifal die Rolle der Kundry anschaut, also die ist in eine wirklich despektierliche in einer dominanten Männergesellschaft. Das sind alles Dinge, die man einerseits natürlich geschichtsfrei aus dem Kontext des 19. Jahrhunderts sehen kann und auch entschuldigen kann. Und andererseits, wie gesagt, bei einer zeitgenössischen Aufführung des Werks stoßt man unwillkürlich darauf. Und ich glaube, das wird ein Thema für zukünftige Regisseure und Regisseurinnen bleiben und eine Aufgabe bleiben, das zu verarbeiten. Und im Werk, um jetzt auf konzis auf die Brünnhilde Brennt zu kommen, im Werk Brünnhilde Brennt ist das natürlich in Michael Sturmingers Text selbstverständlich thematisiert.
Wie geht's Ihnen da, Frau Nylund?
Ich würde sagen, Wagner war und ist natürlich hochpolitisch. Er hat sich natürlich, wo er gelebt hat, hat er sich ja auch politisch engagiert und hat mit seinen Werken natürlich auch Politik machen wollen. Und ich meine, das sieht man heute zum Beispiel mit dem Ring. Ich meine, das ist eine wiederkehrende Geschichte, die, wie soll ich sagen, auch unsere Welt total spiegelt. Weltherrschaft und Geld, Macht, Verrat. Also alles ist da drin, was wir auch tagtäglich also erleben. Und ja, natürlich soll Bayreuth auch seine Geschichte aufarbeiten. Das ist ja vollkommen klar. Also da sind natürlich viele Sachen passiert, die schrecklich waren. Und wenn man denkt, dass man Künstler ist und man darf nicht mehr auftreten, man muss abreisen, man wird hingerichtet. Es ist eigentlich unvorstellbar, sowas zu verstehen oder so. Und auch als, wie soll ich sagen, als Künstler da reagiert hätte, wenn man nicht in diese Situation gewesen wäre. Hätte man seine Kollegen geholfen, hätte man was gesagt. Das sind schon viele, viele, viele Aspekte, die da mitspielen.
Und wenn Sie singen, haben Sie da ein bisschen einen Grusel? Oder?
Nein, also beim Singen habe ich überhaupt keinen Grusel, weil ich liebe diese Musik, ich liebe es, diese Frauenpartien zu spielen. Ich meine, es ist für mich sehr, sehr interessant, weil ich jetzt wirklich alle Partien gesungen habe, außer Kundry. Und ich denke auch, dass ich die Kundry auch nie singen werde. Gut, man soll nie, nie sagen, aber ich spüre das halt heute auf jeden Fall. Ist es natürlich sehr, sehr interessant. Warum hat Wagner dieser Frauentypus immer gewählt? Warum müssen die Frauen immer die Männer irgendwie retten und ihnen quasi den Spiegel vorm Gesicht halten, was die da alles für Blödsinn machen, und die Frauen müssen sich immer opfern? Es ist natürlich interessant zu lesen, wie Wagners eigene Lebensweise war, wie er mit den Frauen umgegangen ist, was er für Beziehungen. Ja, er hat natürlich schon starke Frauen, denke ich, gebraucht in seiner Nähe, um sein Leben, glaube ich, zu schaffen.
Ich finde ja die Vorstellung sehr spannend, dass Kunstwerke nicht einfach da sind als in sich geschlossene, sondern dass sie geschehen. Das ist ein Denkmodell, das aus den 1960er Jahren kommt und seitdem auch in Bayreuth immer mehr Fuß gefasst hat. Also es geht nicht nur darum, auf einen imaginären Kern von Wagners Stücken immer wieder zurückzukommen und den dann verschieden auszulegen, sondern diese Stücke ändern sich. Und deswegen können sie auch korrespondieren mit der sich wandelnden Gesellschaft. Kultur wird nicht von außen oktroyiert, sondern die Gesellschaft selber schafft sich ihre Kultur mit ihren Schwerpunkten. Und so kann man auch diese politische Entwicklung von Bayreuth immer wieder unter neuen Blickwinkeln wahrnehmen. Und auch die ganz aktuelle Entwicklung, aktuelle Darstellung, Selbstdarstellung von Bayreuth in einer sich wandelnden Gesellschaft ist ja hochspannend.
Ja, wenn wir von wandelnder Gesellschaft mal sprechen. Also wir waren jetzt alle mal in Bayreuth bei den Festspielen, Frau Nüll und Sie natürlich auf der Bühne. Man kommt jetzt dann natürlich hin und man weiß ein bisschen um diese Geschichte, wer da auch alles ein- und ausgegangen ist im Festspielhaus. Also das sind ja irgendwie auch historisch aufgeladene Orte. Und man fragt sich natürlich, also wie gehen die Leute damit um? Also auch diejenigen, die da jetzt nur zum Zuhören, Zuschauen hingehen. Gibt es da irgendwie auch so eine Art von, ja, ich sag mal, eine Art von Identität mit dem Ort, mit dem Kunstwerk?
Ich war das erste Mal in Bayreuth 1997 und habe eine Meistersinger-Vorstellung gesehen. Ich war unglaublich müde, weil ich gerade aus Finnland kam und ich hatte einen Platz in einer Loge oben, wo es unglaublich heiß werden kann. Und vor mir saß Giuseppe Sinopoli und hat sich das auch angehört. Und ich habe so gekämpft gegen den Schlaf und hatte dann eigentlich am nächsten Tag ein Vorsingen. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, nein, ich war so angetan von diesem Ort und natürlich die Geschichte und von den Sängern, die dort auf der Bühne gestanden waren. Und ich hatte nichts von Wagner vorbereitet, weil ich noch nichts eigentlich von Wagner gesungen hatte. Das war am Anfang meiner Karriere. Und dann habe ich dieses Vorsingen abgesagt und ich habe gedacht, das war's jetzt. Aber bin dann, ja, wann war ich denn das erste Mal in Bayreuth? 2011 bin ich dann zurückgekommen und habe dann debütiert. Bayreuth hat sich auch sehr verändert. Natürlich, die Festspiele verändern sich. Es ist nicht mehr sicher so, wie es mal war. Die Gesellschaft verändert sich ja auch und es sind natürlich viele Sachen, ein Strukturwandel. Es geht ums liebe Geld. Ja, aber es ist natürlich jedes Jahr, wenn die Festspiele eröffnet werden, gibt es immer irgendwie, man sagt, es gibt immer irgendwie einen Skandal. Und den kleinen Skandal war ja jetzt auch schon mit dieser Geschichte mit Michel Friedmann. Aber jetzt soll ja alles wieder gut werden.
Ich denke ja, entscheidend für die Erfahrungen, die man in Bayreuth machen kann, ist dieser Kanon. Also die Tatsache, dass es tatsächlich nur diese 10 Werke von Wagner gibt, jetzt als Ausnahme auch Rienzi. Das macht ja etwas mit den Menschen, die da öfters hingehen und dort Oper erleben. Aber auch jeder, der heute ins Festspielhaus mehrfach geht, macht unwillkürlich einen Erfahrungsabgleich. Vergleicht mit dem, was er gesehen hat, mit dem, was er gehört hat. Und so ist dieses Festspielhaus auch immer ein Gedächtnisraum. Es gibt das, was nicht da ist, was vielleicht auch verloren gegangen ist, das, was man sich vielleicht wünscht. Und aus dieser Fülle von Aspekten, Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht eben auch Wünsche der Zukunft, entsteht dann das, was den Eindruck in Bayreuth im phänomenologischen Sinn prägt.
Ich würde sagen, das ist aber zu allgemein gesagt, weil gilt für jedes Festival. Und Kanons werden allenthalben gespielt. Entschuldigung. In Salzburg die Mozart-Opern rauf und runter. Ich denke auch jetzt an die Popmusik. In der Popmusik gibt's genau diese Repertoire-Konzerte, wo die Leute genau diesen Kanon jeweils hören wollen.
Ich denke, und das Besondere an Bayreuth ist ja auch, dass die Möglichkeit von Konstellationen sehr viel schwieriger ist als zum Beispiel in Salzburg. Und die Schwierigkeit ist tatsächlich in Bayreuth schon aus spielplantechnischen Gründen Konstellationen zu schaffen. Und deswegen greift dieser Erfahrungsabgleich hier eben, glaube ich, doch sehr viel mehr als in Salzburg oder in Santa Fe oder in Aix. Und ich glaube, alle Festspielleitungen haben das gleiche Problem.
Na, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Bayreuth einzigartig ist. Ich meine, da hat ein Komponist ein Festspielhaus konzipiert, hat es bauen lassen für seine Werke. Das gibt es ja sonst nirgendwo auf dieser Welt. Es ist natürlich klar, der Wagner hat sein Erbe so hinterlassen, es sollen seine Opern dort gespielt werden. Und das hat er ja auch gesagt. Und da wird natürlich darüber gestritten, ist das jetzt so? Ist das jetzt was Schreckliches, wenn man jetzt Rienzi diesen Sommer da spielt? Und ich meine, die viele Leute pilgern ja richtig nach Bayreuth, um quasi den Werken Wagners nah zu sein, um auch an Wagners Grab, Villa Wahnfried, um einfach an den grünen Hügel hochzulaufen, um einfach dieses Wagner einzusaugen. Und das gibt es ja nirgendwo anders.
Na, aber das ist genau, glaube ich, der wesentliche Punkt, nämlich das ist Mythosbildung und Kultbildung. Und das überzeichnet auch die Musik, das überlagert auch die Musik und in der Hinsicht ist Wagner auch extrem modern. Wir haben das bei Popgruppen und Rockgruppen genauso,
ja,
dass der Mythos das eigentliche Ding überzeichnet. Und vielleicht eine kleine Episode, ich hatte eine Firmtante, die um die Jahrhundertwende geboren war und die Wagnerianerin war und als junge Frau dort in Bayreuth war. Und die hat mir das sehr, sehr eindringlich geschildert. Da sind in der ersten Reihe die jungen Frauen gesessen mit weißen Blusen und reihenweise in Ohnmacht gefallen.
Ja, kann ich mich schon vorstellen.
Also in der Ekstase und wahrscheinlich auch wegen der schlechten Luft.
Ja, und der die Hitze wahrscheinlich.
Auch,
zu wenig auch getrunken.
Aber auch aus Bixi hat es so geschildert, das war dieser Rausch der Aufführungen, das kultische Abzelebrieren einer Performance. Das hat Wagner mehr oder weniger erfunden, diesen Personenkult, den Mythos. Und dieser Mythos ist nach wie vor extrem stark. Und darum spricht auch Wagner ganz stark Publikum an, das von der Musik nichts versteht oder nichts hört. Weil man den Mythos konsumieren kann und es gibt noch die Gebrauchsanweisungen, wie man Wagner-Oper hören kann, auch wenn man schlechte Ohren hat. Und in der Hinsicht ist es natürlich für vielerlei Rezipienten und Rezipientinnen eine Attraktionsfläche, das ist hinterfragt.
Also Herr Mösch runzelt schon die Stirn.
Naja, ich denke, man muss das einfach historisch ausdifferenzieren. Wagner selber ist ja nicht so weit gekommen, dass er diese Festspiele als Institution in einer Weise festigen konnte, wie sie dann in die Zukunft wirken konnte. Diese Institution Bayreuth ist von seiner Witwe Cosima und ihren Mitstreitern geschaffen worden. Und da gab es einen hohen Preis dafür, was die Aufführungsgeschichte betrifft. Also es betrifft das Künstlerische, es betrifft aber auch das Ideologische. ideologische. Und das Bayreuth um die Jahrhundertwende ist ja ideologisch in bestimmter Weise imprägniert gewesen. Das sind komplexe Geflechte, die sich dann bis in die 30er und 40er Jahre ziehen. Es gilt aber auch für die musikalische und szenische Praxis. Es ist interessant zu sehen, wie dann eben an bestimmten Nahtstellen der Festspielgeschichte etwa um 1950 oder um 1975, 76 mit solchen Dingen umgegangen wird. Und wie auch der Mythos immer wieder, nennen wir ihn mal so, immer wieder Gegenstand von Anziehung und Abstoßung ist. Und um nur ein Beispiel zu nennen, also der berühmte Schirohring von 1976 hat ja einen langen Vorlauf. Wir wissen alle, dass Schiroh nicht mal die dritte, sondern die vierte Wahl war. Und Wolfgang Wagner hat sich während dieser Jahre 74, 75, Anfang 76 regelrecht gehäutet, um überhaupt die Bedeutung einer solchen Inszenierung für Bayreuth für sich selber zu klären. Und das ist ein Prozess, der auch zeigt, wie auch bei der Festspielleitung selbst immer wieder Irritationen stattfinden, neue Denkprozesse, ein Umdenken oder eben ein Sich-Häuten. Und wenn es gelingt, dann haben wir diese Signale, die von guten Festspielaufführungen ausgehen.
Also wenn ich Sie drei jetzt richtig verstanden habe, dann ist natürlich jetzt hier einmal vom Mythos Bayreuth die Rede. Was ich durchaus einleuchtend finde, das hat natürlich eben was mit dieser aufgeladenen Geschichte zu tun, dass man da hingeht. Aber nun ist es ja so, das hat schon was auch mit diesem, dass da nur das Werk Wagners aufgeführt wird, hat mit diesem Exklusivitätscharakter zu tun. Also da wird ja auch was ausgeschlossen. Also es werden andere Werke nicht gespielt. Mittlerweile ist das ja auch bei der Stiftung so festgelegt. Es soll im Festspielhaus auch tatsächlich eben nur das Werk von Wagner aufgeführt werden und was anderes nicht. Das ist schon mal einmal dieser Exklusivitätsanspruch, dann ist es natürlich eben auch dieser künstlerische Anspruch. Jetzt wird Wagner natürlich überall gespielt und in diesem Jahr steht natürlich auch der Ring des Nibelungen auf dem Programm, für den Wagner ja das Festspielhaus gebaut hat. Und es gibt ja fast kein Theater mehr heutzutage, so klein es auch ist, das nicht irgendwie den Ring auf dem Programm hat. Und gerade Sie, Frau Nylund, Sie haben die Brünnhilde ja das erste Mal gar nicht in Bayreuth gesungen, sondern in Zürich. In einer, wie ich fand, sehr schönen Aufführung, wo man auch hätte sagen können, ja, fahren wir jetzt doch nach Zürich, da haben wir es doch auch. Also ist dieser Exklusivitätsanspruch da noch da? Ist es jetzt auch für Sie musikalisch so, dass das eigentlich nur in Bayreuth so richtig toll ist oder war es nicht in Zürich auch ganz prima?
Nein, ich meine, es ist schon so, dass Wagner auch in anderen Theatern und in anderen Opernhäusern aufgeführt werden soll und kann. Wie ich sagte, Bayreuth ist natürlich besonders wegen der Akustik, wegen dem Theater, wegen diesem Zuschauerraum, wegen dem Orchestergraben und wie da gearbeitet wird. Das ist ja was Besonderes. Und es soll ja auch irgendwie, dort soll man wirklich diesen besonderen Wagner-Klang hören können. Aber ich war natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich meine erste Brünnhilde in Zürich unter wunderbaren Bedingungen singen konnte und mit einem tollen Regisseur, mit einem wunderbaren Dirigenten, der wirklich sich ins Zeug gelegt hat und wo das Bühnenbild auch sehr gut war für die Stimme und so. Und ich habe jetzt gerade meinen dritten Ring gemacht und das war jetzt in Wien, eine Produktion, wo ich damals 2013, glaube ich, debütierte als Sieglinde und jetzt war ich die Brünnhilde. Und das war für mich auch sehr, sehr schön, in so eine Produktion, die schon fertig war, einzusteigen. Man macht ja auch eine Entwicklung als Sängerin. Also jetzt kann ich das viel mehr genießen eigentlich. Und jetzt haben wir dann einen KI-Ring diesen Sommer, was ich eigentlich auch noch nicht so richtig weiß, was das bedeuten soll.
Sie werden wahrscheinlich nicht in den Computer eingespeist, nehme ich an.
Also Gott sei Dank kann man die Stimmen jetzt nicht so, also wir Sänger sind, glaube ich, noch zu gebrauchen. Also wir können nicht KI ersetzt werden, hoffentlich.
Sagen wir, Sie sind menschlich.
Wir sind menschlich, auf jeden Fall, sehr, sehr menschlich.
Bleiben wir vielleicht nochmal bei diesen menschlichen Dimensionen. Es würde mich das mal interessieren, es gibt ja natürlich auch diese Geschichte, dass wir immer von diesem Wagner-Gesang reden. Es gibt ja auch richtige Ausdrücke, wie man Johann Wagner in Bayreuth realisiert. Dann gibt es natürlich die typischen Wagner-Stimmen in Bayreuth. Jetzt ist natürlich die Frage, lässt man sich da eben mit Haut und Haaren da dann drauf ein? Also das heißt, man verpflichtet sich irgendwie für diese Art von Wagner-Gesang. Nehmen wir mal so ein Beispiel aus der Vergangenheit. Man hat so eine Sängerin wie Birgit Nilsson, die man dann doch immer mit Wagner assoziiert. Und das natürlich auch vor allen Dingen in Bayreuth in diesen Produktionen nach dem Zweiten Weltkrieg, also in dem sogenannten Neubayreuth. Und wie ist es jetzt für Sie, Frau Nylund? Ist das so, dass man sich da mit Haut und Haaren drauf einlässt? Und ich habe jetzt bei Ihnen nicht so den Eindruck, dass Sie jetzt so wirklich als die Wagner-Sängerin dann gelten wollen. Sie singen einfach auch was anderes und sehr, sehr Verschiedenes.
Ich bin jetzt nicht nur auf Wagner spezialisiert, würde ich sagen. Also ich muss eines klarstellen, was wir auch vorher angesprochen haben über die akustischen Verhältnisse in Bayreuth. Also es ist einfach so, es ist unglaublich wichtig, mit welchem Dirigenten man zusammen musiziert. Und was sehr wichtig ist für die Dirigenten, sind die Assistenten. Und die Assistenten sind quasi die Leute, die diesen Klang dann mit dem Dirigenten kreieren bei den Proben, dass es dann optimal wird, dass das Orchester nicht die Sänger übertönt, dass man, wie gesagt, jedes Wort verstehen kann und so. Und ich habe natürlich mit verschiedenen Dirigenten da gearbeitet und es ist oft ein Kampf, wenn man auf der Bühne steht, und auch oft ein Kampf in Bayreuth gewesen, also die akustischen Verhältnisse zu bewältigen, weil der Klang kommt ja quasi ein bisschen später aus dem Orchestergraben. Man darf nicht vor dem Schlag singen, man muss ein bisschen langsam angehen und nicht zu schnell da sein. Also es ist ein Prozess, ja, da braucht man Erfahrung. Ich meine, es gibt auch viele Dirigenten, schauen Sie auf Herrn Scholti, der gescheitert ist mit Bayreuth. Also das ist nicht jedermanns Sache, in Bayreuth zu dirigieren, und sicher auch nicht jedermanns Sache, in Bayreuth zu singen. Und das ist ein langer Prozess, und lernt jedes Mal, wenn man dort auf der Bühne steht, lernt man.
Das hört sich jetzt ein bisschen so an, als ob es auch wirklich richtige Arbeit ist. Es ist jetzt nicht einfach nur ein reines Vergnügen.
Nein, es ist eine sehr, sehr harte Arbeit. Und natürlich, das hat auch damit zu spielen, dass es ein sehr langer Tag ist. In Bayreuth gibt es immer diese Stundenpause, was natürlich für das Publikum wunderbar ist und auch für uns Sänger einerseits auch. Da in diesen Pausen kann das Publikum über die Inszenierung, über die Sänger sich austauschen. Also das ist ja das auch, was Bayreuth sehr speziell macht, dass man da viel Zeit hat in den Pausen. Und man braucht das ja auch, weil die Sitze natürlich nicht sehr bequem ist und diese Enge und diese Hitze, oder dass man vielleicht nicht genug Luft kriegt und so. Und für mich ist es auch wirklich, man ist den ganzen Tag mit diesem Stück beschäftigt. Also bei Isolde war das schon schwierig, weil man natürlich dann wirklich eine so lange Pause hat, bevor man dann im dritten Akt den Schluss singen soll.
Es wurde Birgit Nilsson erwähnt, klar, die führende Wagner-Sängerin der 50er und 60er Jahre. Ich denke, es ist wichtig, sich da immer wieder bewusst zu machen, dass Heroen oder Heroismen Zuschreibungen sind. Also das sind Dinge, die in bestimmten Zeiten, bestimmten Stimmen, bestimmten Stimmtypen zugeschrieben werden. Und so erklärt sich dann auch, warum bestimmte Sängerinnen und Sänger zu bestimmten Zeiten Erfolg haben oder eben auch nicht. Mhm, und absolut. Die Situation ist sehr komplex. Also wenn ich zum Beispiel denke, es wird immer gesagt, nach 1951 hätte man auf eine neue Sängergeneration gesetzt, Sängerdarsteller. Und wenn man die Quellen genau liest, stellt sich heraus, wie schwierig dieser Übergang war und wie lange man in Bayreuth eigentlich mit Kirsten Flagstad gerechnet hat, wie lange man mit Furtwängler gerechnet hat und wie sehr letztlich diese Vorstellung eines Sängerdarstellers oder einer Sängerdarstellerin nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg oder gar im Kontext des sogenannten Regietheaters erfunden wurde, sondern längst ein Diskurs der 20er Jahre war. Das war die Zeit, wo das Musiktheater diesbezüglich wirklich umgekrempelt wurde. Ich habe neulich eine Kritik gefunden über Lohengrin 1929 in Berlin mit Tietjen und Furtwängler, also dem Bayreuther Team. Da sagen ein Lohengrin, wenn man diese Beschreibung liest, dann denkt man, das ist 100% Klaus Florian Vogt. Also man kann durchaus auch sagen, es gab zu allen Zeiten auch sehr verschiedene Arten, Wagner zu singen. Also Wagner-Gesang ist immer eine sehr, sehr heterogene Angelegenheit. Und ich finde das großartig, wenn eben jemand wie Frau Nylund auch Erwartung von Schönberg singt oder Lady Macbeth von Mizensk und so weiter, weil die besten Wagner-Sängerinnen und Sänger doch immer die waren, die nicht nur Wagner gesungen haben.
Ich habe mit Mozart angefangen und mir wird das immer wieder bewusst, wie wichtig das ist. Ich weiß, dass die Birgit Nilsson immer wieder Mozart auch gesungen hat und auch das betont hat, wie wichtig das ist und dass man zurück zu den Wurzeln kommt, dass man nach einer Wagner-Partie auch noch eine Mozart-Partie singen kann. Und das sage ich auch zu jungen Sängern, mit denen ich manchmal arbeite. Du musst nach einer Wagner-Partie, ja klar, kannst du vielleicht, brauchst du eine Pause, ein oder zwei Tage, aber dann muss die Stimme wieder da sein, sonst machst du irgendwas verkehrt.
Nun könnte man den Weg ja auch noch mal ein bisschen anders gehen, indem man jetzt auch mal davon ausgeht, dass der Wagner ja sich jetzt nicht nur diese Vorstellung da gehabt hat, also er macht das alles für Bayreuth. Und er hatte ja schon auch diesen Anspruch, musikalisch stilbildend sozusagen zu sein, nicht nur für sich und nicht nur für Bayreuth, sondern auch darüber hinaus. Bernhard Lang bei ihrem neuen Stück Brünnhilde brennt, gibt es natürlich auch eine Brünnhilde-Figur. Und besetzt ist sie auch mit einer Sängerin, die lange Zeit in Bayreuth auch die Brünnhilde gesungen hat. Greifen Sie da jetzt diesen Wagner-Gesang auch auf? Ist der weiter denkbar? Ist der heute noch denkbar? Oder ist das wirklich nur, ich sage es mal zugespitzt, so eine historische Auseinandersetzung eigentlich da haben und das sozusagen, wie können jetzt provozieren, sagen, Bayreuth wie so ein Museum ist, ne? Und Sie schreiben jetzt so ein Stück fürs Museum.
Ein Museum hat so lange eine Legitimation, solange es daneben eine Galerie für neue Kunst gibt. Und ich sehe am musealen Anspruch nichts Schlechtes letztendlich. Das dient der Erhaltung einer Kultur und der Bildung und dem Weitertragen einer Kultur. Nur Wagner war bei Gott kein Konservativer, der da stehen geblieben wäre, sondern einer, der immer in einem progressiven Geist geschaffen hat. Und es ist einerseits das Werk Wagners und andererseits der Geist Wagners hier zu diskutieren. Ich bin natürlich in der Hinsicht abgesichert durch den Text, den Michael Stürminger geschaffen hat über diese Brünnhilde. Und in dem Stück kommt quasi eine schizophrene Brünnhilde vor, nämlich einerseits die Wagner-Sängerin, die in der Realität steht und in ihrem Studienzimmer versucht, ihre Brünnhilde für den nächsten Tag vorzubereiten, und dann diese Brünnhilde als fiktionale Figur, die dann wirklich auch dieses Gesangsparadigma zitiert im Stück, in der Technik von Wagner-Loops und Wagner-Zitaten. Also es gibt beides.
Jetzt haben wir ja auch schon viel am Anfang noch über den Mythos gesprochen, der sich da natürlich abspielt, der natürlich immer auch ein Faszinosum ist, dahin zu gehen. Aber jetzt gibt es natürlich auch noch so einen anderen Aspekt, dass die Bayreuther Festspiele natürlich auch immer ein bisschen identitätsbildend waren, eben auch für die deutsche Kultur, speziell für die deutsche Kultur, auch wenn das Publikum natürlich international geworden ist. Heute ist die Kartenfrage vielleicht ein bisschen entspannter als in der Vergangenheit, aber die Bayreuther Festspiele sind in diesem Jahr auch ausverkauft. Die langen Wartezeiten gibt es zwar nicht mehr, also man kann da hingehen. Warum soll man heute jetzt noch nach Bayreuth hingehen? Hat das auch ein bisschen was mit Identitätsbildung zu tun?
Ich denke, da haben sich die Dinge doch wesentlich verändert. Also als ich da hineingewachsen bin, gab es ein Spannungsverhältnis zwischen der Subvention, die die Festspiele bekamen, und der Subversion, die durch die Kunst repräsentiert war. Also die Kunst selbst, so wie Götz Friedrich, Harry Kupfer und Patrice Chéreau inszeniert haben, kam grundsätzlich von links. Und diese Spannung war lange Zeit ein Elixier für die Festspiele. Und man ging dorthin, um sich selbst zu befragen. Die Aufführungen waren Fragestellungen durch Wagners Werk. Und ich denke, das hat wesentlich dazu geführt, dass in dieser Zeit eben auch der Besucherandrang so stark war. Es gab einen Umbruch im Publikum und dann haben sehr viele Menschen begriffen, was diese Festspiele sein können. Und es ist Wolfgang Wagner viele Jahre gelungen, sie auf diese Art und Weise nicht nur lebendig zu halten, sondern tatsächlich zum Zentrum auch der Auseinandersetzung mit Wagner zu machen. Und jetzt haben wir doch in den letzten Jahren eine Erosion auch im Selbstverständnis von Kunst und im Verhältnis von Kunst und Politik. Es wird ja inzwischen von der Kunst genauso erwartet wie von der Mode und auch von der Popkultur und auch von der Konsumwelt, dass sie Angebote macht. Angebote, die geeignet sind, Erfahrungen und Einstellungen vielfach auch zu bestätigen. Das Fremde und das Befremdliche, das eine Herausforderung war, wird nicht mehr in dieser Weise gesucht und gefördert. Stattdessen wird auch von der Politik auf Verbindendes, auf Ähnlichkeiten, auf Solidarisierung, auf Teilhabe gezielt. So entstehen Communities, es entsteht Bestärkung, es entsteht Unterstützung. Man nennt das dann heute Empowerment. Und nicht nur Bayreuth, aber Bayreuth insbesondere muss sich natürlich vor diesem Hintergrund in neuer Weise auch definieren. Das ist nicht mehr damit getan, wie es lange war, dass man eben einen experimentellen Regisseur aussucht und dann einen eher traditionellen oder einen sehr erfahrenen Wagner-Dirigenten und dann einen Newcomer oder eine Newcomerin. Dieses Prinzip funktioniert eigentlich nicht mehr. Anstrengungen, wie sie selbstverständlich waren im Kontext von Wagner-Aufführungen, sind auch unpopulär geworden irgendwo. Und wir sehen, wie heute Politik sehr genau darauf guckt, wie beliebt eine Sache ist, wie auch Hochkultur ankommt. Und dann wird sie gefördert. Ich denke tatsächlich, dass Bayreuther an einem gewisserweise kritischen Punkt steht. Aber ich denke auch, dass aus der Matrix, die diese Festspiele darstellen, von den ersten Gedanken Richard Wagners bis 1876 und dann in dieser Geschichte, sich so viele Aspekte nutzen lassen, um auch hier in eine kreative Zukunft zu gehen.
Ich würde nur dazu sagen, dass also für mich, wenn ich jetzt an die Bayreuther Festspiele denke und auch die Tatsache, dass die jetzt ausverkauft sind und dass die Leute wirklich nach Bayreuth kommen wollen, um dieses Wagner-Erlebnis zu haben, bin ja von der musikalischen Seite und ich finde, dass die besten Wagner-Dirigenten, die besten Wagner-Sänger sollen sich jeden Sommer in Bayreuth treffen und dort versuchen, den besten Wagner-Klang zu kreieren. Und was dann visuell auf der Bühne kommt, ja, da streitet man sich natürlich und einige neue Deutungen kommen gut an, andere kommen nicht gut an. Aber so bleibt natürlich auch dieses Mythos.
Na, ich wollte jetzt noch nachsetzen. Ich finde, Sie haben da einen sehr, sehr interessanten Gedanken in den Raum gesetzt, nämlich die Erfüllung von Erwartungshaltungen. Und das ist ja eigentlich ein Prozess, ein Charakteristikum, das die ganze Aufführung von klassischer Musik kennzeichnet, dass diese Kanons, die Sie zuerst zitiert haben, in einem Fort wiederholt werden, damit eigentlich eine Zufriedenstellung erreicht wird, dass die Leute das, was ihnen vertraut ist, immer wieder hören und damit ist die Welt in Ordnung und das stabilisiert quasi ein Weltbild und auch eine politische Haltung und sieht man plötzlich, also seit dem Zweiten Weltkrieg, diese unglaubliche Statik, in der sich dieses ganze System bewegt, diese fortwährende sich wiederholen und abspielen. Und ich glaube, der zweite falsche Schluss ist, dass man meint, die Politik wäre, wenn die Häuser voll sind, ja schon zufrieden. Nein, das ist überhaupt nicht so, weil wenn Sie die Menge der Menschen, die nach Bayreuth gehen, vergleichen mit der Menge der Menschen, die in ein Rockkonzert gehen und in ein Stadion gehen, dann ist das verschwindend. Ich hatte einmal in Mannheim 2 Jahre lang eine Oper aufgeführt und habe dann so zusammengezählt, dass ich so ungefähr 10.000 Personen im Publikum hatte. Mir hat dann ein Kulturpolitiker gesagt, Herr Lang, das ist gleich null. In dem Moment, wo man jetzt zu vergleichen beginnt und zu bewerten beginnt, wie viele Leute gehen dorthin, wann ist das ausverkauft, das zieht überhaupt nicht mehr. Das ist, wenn es sozusagen die Definition aus einer Eigenidentität und aus einem Bewusstsein des kulturellen Mehrwerts nicht mehr gibt, dann wird der kulturelle Mehrwert verschwinden oder wegdividiert werden.
Ich verstehe auch Ihre Ansicht. Würden Sie gerne, dass jetzt Ihr Stück Brünnhilde brennt, dass das im Festspielhaus aufgeführt wird?
Oh Gott, also ich habe so weit habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Drum war die Frage für mich Festspielhaus oder nicht gar nicht einmal im Raum.
Ich verstehe diese Ansicht. Ich meine, es gibt ja viele Komponisten, die schon tot sind, wo die Opern nie aufgeführt worden sind. Und ich komme ja aus einem Land, aus Finnland, wo es viel, wenn man denkt, wir sind ja ein kleines Land, wenig Leute, wo zeitgenössische Oper aufgeführt werden und zeitgenössische Opern komponiert werden. Auch für das Festival Savonlinna in Finnland.
Also diese Idee, die Bayreuther Festspiele mit zeitgenössischer Musik nicht nur zu konfrontieren, sondern sie auch von daher zu definieren, ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg durch Franz Beidler ins Gespräch gekommen. Franz Beidler war der erste Enkel Richard Wagners, also geboren noch vor Wieland und Wolfgang Wagner. Und als die Diskussion darum ging, soll man das mit der Familie weitermachen oder nicht, hat Beidler einen Vorschlag gemacht, der heute noch modern klingt, nämlich eine Stiftung ins Leben zu rufen. Und in diesem Stiftungsrat sollten Komponisten sein wie Frank Martin oder Karl Amadeus Hartmann oder auch Schönberg war angedacht. Und bei den Dirigenten eben auch solche, die sehr viel Erfahrung mit neuer Musik hatten, zum Beispiel Ernest Ansermé. Und das ist nicht zustande gekommen, weil in Bayreuth dann 1948 nach der Stadtratswahl die SPD dafür war, diese Festspiele im Sinne der Dynastie fortzusetzen. Aber diese Idee blieb und wurde dann übernommen von Wieland und Wolfgang Wagner. Man hat dann Igor Markewitsch engagiert, der kam nicht bis zur Premiere, aber er war damals ein Dirigent der Avantgarde. Und dann kam man erst auf Pierre Boulez. Also diese Auseinandersetzung sollte, denke ich, unbedingt auch gerade in der gegenwärtigen Situation eine große Rolle spielen, damit Bayreuth ein Ort der Selbstreflexion bleibt. Bayreuth war das lange Jahre und ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass das abhanden kommt, dass Bayreuth sozusagen nicht mehr Selbstreflexion, sondern Selbstoptimierung bedeutet für die Leute, die dorthin reisen. Und das lässt sich gar nicht mit Hinweis auf gesellschaftlichen Glamour abtun oder so etwas. Und wenn man nach Bayreuth fährt, um sich gut zu fühlen oder sich selber in einer bestimmten Klientel wiederzufinden, ist das was ganz anderes, als wenn Bayreuth der Ort der Hinterfragung ist. Und dann gewinnt auch dieser heute so viel diskutierte und viel bekämpfte Begriff der Hochkultur eine neue Dimension.
Also das nehme ich jetzt mal auch als einen Wunsch für die Zukunft. Herr Lang, haben Sie einen Wunsch für die Zukunft der Bayreuther Festspiele für die nächsten oder 50 Jahre?
Na, also ich würde mir selbstverständlich wünschen, dass man da wirklich diesen Wagnerschen Geist der Exploration und des Weiterforschens und Weitertreibens des Mediums fortsetzt. Bei Wagner liegt es ja sozusagen in der Person schon gegründet, dieses in die Zukunft schauen, dieser Science-Fiction-Charakter der Komposition und der Medien. Das ist so evident und so naheliegend. Also ich würde mich dem sofort anschließen, dieser Meinung sofort anschließen und sage, okay, das soll ein Ort der produktiven Selbstreflexion sein und werden, in der Hinsicht, dass dort auch neue Stücke produziert werden, diese Erneuerungskraft auch zu implementieren. Das wären meine Zukunftsideen oder Wünsche an den Weihnachtsmann.
Und Frau Nülund, was haben Sie für Wünsche?
Ich kann jetzt nur Wagner zitieren. Also Kinder schafft Neues. Da ist ja alles offen. Die Bayreuther Festspiele, die sind sehr gefestigt und hat ein starkes Potenzial. Natürlich auf die nächsten 150 Jahre.
Vielen Dank. Um die Bedeutung der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth ging es heute mit Blick auf das 150-jährige Bestehen der Bayreuther Festspiele. Am 25. Juli werden die Festspiele eröffnet mit einem Festakt aus Anlass des Jubiläums und zeitversetzt ist er auch im ARD-Radio-Festival zu erleben. Über die Bayreuther Festspiele und ihre Geschichte diskutierten die Sängerin Camilla Nylund, Interpretin der drei Brünnhilde-Partien in diesem Jahr, auf dem Grünen Hügel in Der Ring des Nibelungen, dem Gründungsstück der Festspiele. Der Komponist Bernhard Lang war bei uns, dessen kompositorische Auseinandersetzung mit Wagners Ring, Brünnhilde brennt, bei den Festspielen uraufgeführt werden wird, und Stefan Mösch, Professor für Musiktheaterdramaturgie an der Musikhochschule in Karlsruhe und Autor des neuen Buchs über die Festspiele Bayreuth als Theater. Und das war unser heutiges Forum. Mein Name ist Bernd Künzig, machen Sie es gut und vielen Dank, dass Sie bei uns waren.